Global denken, lokal senden. Lora aus dem Eine Welthaus.
Herzlich willkommen zu Lora aus dem Eine Welthaus. Sie hören heute den Mitschnitt eines Vortrags von Jürgen Wagner von der Informationsstelle IMI in Tübingen mit dem Titel Militarisierung in Indochina.
Ja, ich denke, wir fangen dann langsam an. Es scheinen nicht mehr so viele Leute einzutrudeln. Ganz vorab, wir haben eine Dame von Radio Lora da, die wird die Veranstaltung aufnehmen, wenn damit niemand ein Problem hat. Aber die Diskussion wird meines Wissens eh nicht aufgenommen. Also keine Sorge diesbezüglich. Okay, hallo zusammen. Ich bin Julia Mühlfellner. Ich bin Mitarbeiter am Helmut-Michael-Vogel-Bildungswerk und aktiv in der DFGVK Bayern. Und ich übernehme heute die Anmoderation der Veranstaltung und später die Moderation der Diskussion. DFGVK Bayern ist ja auch Mitglied im Münchner Friedensbündnis und im Namen des Friedensbündnisses heiße ich Sie hiermit herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung Aufmarsch im Indopazifik, der Westen und der neue Kalte Krieg mit China mit Jürgen Wagner. Genau, Jürgen Wagner ist Politikwissenschaftler und geschäftsführender Vorstand der Tübinger Informationsstelle Militarisierung, kurz IMI. IMI ist ein Verein, der vielen hier bekannt sein wird, ein wichtiges Bindeglied zwischen der Friedensbewegung und der Wissenschaft. Satzungsmäßiges Ziel ist die Veröffentlichung und Verbreitung von Informationen, die dem Frieden und der Völkerverständigung dienen. Zu diesem Zweck forscht, schreibt und referiert Jürgen Wagner bei IMI schwerpunktmäßig über US-amerikanische Außen- und Verteidigungspolitik sowie die Militarisierung der EU. Insbesondere beleuchtet er die zentrale Rolle Deutschlands in diesen Prozessen. Zudem veröffentlicht er Artikel in zahlreichen großen Publikationen, zum Beispiel Freitag oder Neues Deutschland. Auch das Thema der Konfrontation mit China ist ihm nicht neu und nimmt naturgemäß auch eine immer größere Rolle der Arbeit der IMI ein, weil das Thema einfach immer größer wird. So veröffentlichte Jürgen Wagner 2020 eine Analyse zum Thema Auf Kurs in die Großmachtkonkurrenz, die Mobilmachung der Marine gegen Russland und China. Und Anfang dieses Jahres eben die Studie Aufmarsch im Indopazifik, nach der auch die heutige Veranstaltung benannt ist. Sie haben wahrscheinlich alle die Einladung bzw. den Flyer gelesen und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber es geht um die zunehmende Forcierung und Intensivierung einer Großmachtkonkurrenz und letztendlich einer militärischen Konfrontation zwischen dem Westen und China. Um nur den schönsten und zugleich schrecklichsten Satz aus Herrn Wagners Studie zu zitieren: Es braut sich also ein Sturm über dem Indopazifik zusammen, aber anstatt daran zu arbeiten, die Wogen zu glätten, sind Deutschland und die EU mit dafür verantwortlich, dass sich die dortigen Konflikte immer weiter hochschaukeln. Wir freuen uns also sehr, Herrn Wagner heute hier begrüßen zu dürfen und ich persönlich freue mich, einmal über etwas anderes als über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Ganz kurz, bevor wir zu...
Tue ich auch.
Ja, das tun wir wahrscheinlich alle, ja. Ganz kurz, bevor wir zum Vortrag kommen, möchte ich noch zwei ergänzende persönliche Anmerkungen zum Thema machen, weil ich es einfach so spannend finde, die in Herrn Wagners Studie Aufmarsch im Indopazifik kurz Anklang finden, aber nicht vertieft werden. Das eine ist die historische Dimension dieses Großmachtkonflikts, die jetzt schon mehrere Jahrhunderte umfasst. Besonders gut in Erinnerung geblieben ist in China das sogenannte Jahrhundert der Demütigung. Mit dem Begriff wird auf die Zeit von 1838 bis 1949 verwiesen, während der die westlichen Großmächte sowie Russland und Japan China und das chinesische Einflussgebiet ein ums andere Mal militärisch bedrängten und bekämpften und ausbeuteten. Auch Deutschland spielte da eine unrühmliche Rolle, besonders in der Niederschlagung des Boxeraufstands und in der erzwungenen Verpachtung der deutschen Kolonie Kiaochu, die dort dann als Flottenstützpunkt genutzt wurde, die den wenigsten heutzutage noch ein Begriff ist. Wenn also deutsche Fregatten im Indopazifik herumkreuzen, dann weckt das schlechte Erinnerungen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist die Widersprüchlichkeit und Absurdität der westlichen Haltung gegenüber China. Westliche Industrienationen haben die letzten 4 Jahrzehnte daran mitgearbeitet, China zur zentralen Produktionsstätte der Welt aufzubauen. Menschen in China erledigen seitdem die sprichwörtliche Drecksarbeit und versorgen den Westen mit endlosen Konsumgütern. Und jetzt, wo China oder zumindest die chinesische Elite auch aufgrund dieser Arbeit zunehmend selbst an Macht, Einfluss und Reichtum gewinnt, sollen sie militärisch bekämpft werden. Diese zwei Gedanken werde ich während Herrn Wagners Vortrag im Kopf behalten. Ein, zwei Sachen noch. Also der Vortrag dauert wahrscheinlich so um die 50 Minuten. Danach machen wir eine Frage- und Diskussionsrunde. Dabei würde ich Sie dann bitten, Redebeiträge auf 3 Minuten zu beschränken. Und es wird ein Spendenkörbchen rumgehen vom Friedensbündnis. Die Veranstaltung ist umsonst, aber wir freuen uns über Spenden. Und damit übergebe ich an Herrn Wagner.
Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, man kann mich hören. Ein bisschen näher. Ja, es braut sich ein Sturm zusammen. Als ich das geschrieben habe, war Ende letzten Jahres im Vorwort zu der Broschüre, die es auch vorne gibt. Inzwischen kann man schon sagen, wir haben den Sturm da. Es gibt ja dieses chinesische Sprichwort, mögest du in interessanten Zeiten leben. Ich habe erst später erfahren, dass das ein Fluch ist und das erleben wir ja gerade. Also es tut sich auf vielen Ebenen viel. Und wenn wir zwar vordergründig über den Indopazifik, sagen wir mal, ganz am anderen Ende des eigentlich uns alle umtreibenden Ukraine-Krieges geografisch heute landen, ist es doch klar, dass diese Konflikte ein Stück weit durchaus miteinander zusammenhängen. Ich erinnere mich ein bisschen zurück, als 2019 Ursula von der Leyen hier in München bei der Sicherheitskonferenz, damals noch in Funktion als Verteidigungsministerin, die Wiederkehr der Konkurrenz der Großmächte als das neue wesentliche Merkmal identifiziert hatte und die Aufrüstung Deutschlands und der Bundeswehr in dieser Auseinandersetzung an der Seite der NATO als die zentrale Aufgabe der Zeit. Heute ist eigentlich die Sprechweise des Systemkonflikts, der Systemauseinandersetzung ist omnipräsent in den Medien, ist ein ganz normales Element geworden und ich möchte den Details dieser Auseinandersetzung im Vortrag nachgehen, die sich im Falle der Ukraine mit Russland ausgeht und mit China eben zentral im Indopazifik. Ich möchte am Anfang ein bisschen auf die Ursachen dieser neuen Systemkonkurrenz, wie man sie nennt, eingehen, dann auf den Indopazifik als Region ein bisschen zu sprechen kommen, dann die zentralen Akteure ein bisschen durchdeklinieren für uns hier, also USA, Deutschland, EU, NATO und am Schluss ein bisschen darüber zu sprechen kommen, welche unglaubliche Heuchelei es ist, wenn der Westen sich nun aufgerufen fühlt, militärisch eine regelbasierte Ordnung zu verteidigen. So, das ist ein bisschen der Rahmen. Ich hoffe, dass ich die 50 Minuten da nicht reiße. Das allererste, was wir uns klar machen müssen, ist, alles, was da gerade passiert, passiert vor dem Hintergrund von dramatischen Machtverschiebungen. Du hast das gerade auch anklingen lassen. Die internationalen Machtverhältnisse sind wirklich gehörig ins Rutschen gegangen. Die USA hatten kaufkraftbereinigtes Anteil am globalen Bruttoinlandsprodukt im Jahr 1980 noch von rund 21,5%. Das rutschte zurück auf 15,98% im Jahr 2020, Tendenz weiter fallend. Genauso die EU, 25,9% Anteil im Jahr 1980, Rückgang bis im Jahr 2020 auf 14,9%. Und wissen alle, aber trotzdem als Zahlen wenigstens noch dazu, genau gegenteilig China mit einem Anteil von 2,27% noch 1980 und einem Anstieg dann bis 2020 auf 18,5%. Diese Trends werden sich aller Wahrscheinlichkeit nach erstmal auch womöglich fortsetzen. Mit diesen Entwicklungen gehen immer klarere, schärfere und deutlichere Warnungen von einem Krieg unter den Großmächten einher. Ein Beispiel von vielen ist Ben Hodges, immerhin bis 2014 der höchste NATO-Kommandeur in Europa. Der hat letztes Jahr geschrieben, ich bin mir sicher, dass wir innerhalb der nächsten 5 Jahre in eine kriegerische Auseinandersetzung mit China geraten. Es ist einfach unvermeidbar. So, und da stellt sich natürlich zuallererst mal eine Frage, warum ist das unvermeidbar? Gibt es mehrere Erklärungsmodelle, die ich mal ganz knapp anreißen möchte, außerhalb der klassischen Imperialismus-Theorien. Das erste ist sehr populär geworden, die Thukydides-Falle, gemacht worden von Graham Allison auf Grundlage einer Fortschreibung des griechischen Historikers Thukydides und der Erkenntnisse um Peloponnesischen Krieg. Kurz zusammengefasst, wenn es starke Machtunterschiede und Wechsel gibt von dem ehemaligen Hegemon, Machtwechsel, wie wir es gerade erleben, etc., dann geht das selten im internationalen System gut aus. Der hat 16 Fälle untersucht, in 12 solchen Fällen, wie wir sie gerade haben, kam es zum Krieg unter den Großmächten. Damit ist aber meines Erachtens noch nicht so arg viel darüber hinaus gesagt, weshalb kommt es zu so einem Krieg und wie bilden sich da Allianzen. Warum kam es auch in 4 Fällen nicht zu einem Krieg? Allianzbildung und was die Natur dieser Auseinandersetzung ist, wurde vor allem seit 2008 von Robert Kagan populär gemacht. Das ist ein zentraler, auch vor allem die Republikaner beratender Politikwissenschaftler in den USA. Der 2008 sein Buch Die Demokratie und ihre Feinde geschrieben, wo er den Kern der Auseinandersetzung zwischen China und dem Westen auf eine Auseinandersetzung zwischen Liberalismus und Autokratie, also Gut gegen Böse etc. zurückgeführt hatte. Das ist eine Position, die zum Beispiel bei uns bei den Grünen überaus populär ist und die als wesentliches sozusagen Moment eigentlich in dieser Auseinandersetzung wahrgenommen wird.
Wohin sie ihn jagen, dorthin geht der Aufruhr. Und wo er verjagt ist, bleibt die Unruhe doch. Bertolt Brecht.
Lora München auf der 92.4, das freie Radio. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Ich hänge dieser Interpretation nicht an. Ich glaube, die ist vorgeschoben. Ich glaube, eine dritte Interpretation zum Kern der Auseinandersetzung trifft zu. Ich bin ja nicht das erste Mal hier. Ich habe das Papier schon ein paar Mal gebracht, weil ich es relativ zentral halte, zumindest in meinem Verständnis der aktuellen Konflikte. Das ist ein Papier aus dem Jahr 2008, ein National Intelligence Estimate, geschrieben von sämtlichen US-Geheimdiensten, das sind mindestens 16, die sich auf eine gemeinsame Lageanalyse einigen müssen, immer wieder, diese National Intelligence Estimates. 2008 war der Bericht dann etwas anders als die Berichte vorher, nämlich erstmals wurde da angenommen, vor dem Hintergrund auch der sich schon anlaufenden Wirtschafts- und Finanzkrise, es gäbe einen dramatischen Machtabstieg der EU und der USA. Und dieser Machtabstieg werde recht zwangsläufig mit schweren Konflikten, wahrscheinlich eben auch mit gewaltsamen Auseinandersetzungen, womöglich sogar direkten einhergehen. Und dann stößt man in diesem Bericht auf die Ursache und Natur der Konflikte eigentlich dieser zwei Blöcke oder Akteure, die ich relativ entlarvend fand. Ich will das Papier dann mal zitieren. Zum großen Teil folgen China, Indien und Russland nicht dem westlichen liberalen Entwicklungsmodell, sondern benutzen stattdessen ein anderes Modell, Staatskapitalismus. Staatskapitalismus ist ein loser Begriff, der ein Wirtschaftssystem beschreibt, das dem Staat eine prominente Rolle einräumt. Statt die westlichen Modelle, die neoliberalen Modelle, politischer und ökonomischer Entwicklung nachzuahmen, könnten sich viele Länder von Chinas alternativen Entwicklungsmodell angezogen fühlen. Also, ich glaube, China ist ein kapitalistischer Staat, aber es ist ein Staat mit einem anderen Kapitalismusmodell, der ein anderes Regelset und eine andere Funktionsweise auch der Kontrolle über Kapitalakkumulation vorschlägt. Nicht zwangsweise besser, aber in jedem Fall anders. Und das ist die Natur, glaube ich, des Konfliktes, warum man das auch für relativ unvereinbar findet und warum zum Beispiel Deutschland und das deutsche Kapital mit dem amerikanischen Kapital sehr viel besser kann, als zum Beispiel mit China zusammenzugehen. Dieser Moment wird immer wieder nochmal auftauchen, wie sich das dann auch in den Papieren niederschlägt, etc. pp. Der Konflikt zwischen China und dem Westen, vor allem China und den USA, wird auf einer ganzen Reihe von Feldern ausgetragen, würde den Rahmen völlig sprengen, Tech, Geopolitik, etc. pp. Geografisch ist er aber im intensivsten und auch meines Erachtens mit Abstand größten Eskalationspotenzial behaftet im sogenannten Indo-Pazifik. Indo-Pazifik ist die zentrale Wachstumsregion in der Welt, Ostasien ist die zentrale Wachstumsregion. Durch den Indo-Pazifik, der in der amerikanischen Geopolitik inzwischen halt eben bis an die Westgrenze Indiens reicht, gehen die wichtigsten Seefahrtsrouten, geht ein Großteil der internationalen Schiff- und Handelswege etc. etc. Sprich, es gilt als die Region, wer die kontrolliert, hat ein mächtiges Faustpfand gegenüber allen anderen Rivalen. Der Begriff Indo-Pazifik selber ist auch nicht wertneutral, der kommt einfach aus der amerikanischen Geopolitik raus und geht immer eigentlich auch einher mit dem Anspruch, Chinas machtpolitischen Aufstieg möglichst weit auch da zurückdrängen zu können. Das sieht man nochmal kurz eine Grafik, oder ich hoffe, man sieht es. Der Großteil der wichtigsten Häfen liegt zum Beispiel an der Ostküste hier. Und dann kommt hier automatisch dann die Geopolitik ins Spiel, weil für China sind sozusagen die Häfen an seinen Ostgrenzen, ist der zentrale Weg, sein Exportmodell, was auf dem Export von Waren basiert, aufrechtzuerhalten, und eine Blockade dieser Häfen ist in China somit irgendwie das Albtraum-Szenario Nummer 1, was in der strategischen Debatte diskutiert wird. Das wird auch in der amerikanischen geopolitischen Debatte so diskutiert. Ein Beispiel von wiederum vielen ist George Friedman. Der war Gründer von Strategic Forecast, einem bestens mit der CIA verbandelter privater Nachrichtendienst. Der hat das mal so beschrieben. Zitat: Aus militärischer Sicht ist China in einer sehr schwierigen Lage. Es ist eine Handelsnation und benötigt einen Zugang zu den Weltmeeren. Seine wichtigen Häfen sind an seiner Ostküste. Seine wesentliche Befürchtung besteht darin, dass die USA oder irgendeine andere dazu fähige Macht diese Häfen blockiert, dadurch Importe und Exporte unmöglich macht und die Wirtschaft schwer beschädigt. So, und ich glaube, dass genau dieses Szenario das ist, wo man sehr, sehr deutlich sieht, dass die US-amerikanische Politik genau darauf hinarbeitet und die chinesische Politik darauf hinarbeitet, das zu konterkarieren. Und das führt gerade zu einer Rüstungsspirale. Das ist das, was ich im Folgenden ein bisschen versuchen werde auszubuchstabieren. Unter anderem geht es da dann um die Frage von Besitzansprüchen im südchinesischen Meer etc. Wenn wir zurückgehen in die US-amerikanische Geopolitik als erstes, da kommt man einfach nicht drum rum, immer noch bis heute um die Pentagon-Leitlinien von 1992, das erste große Strategiepapier, damals von Dick Cheney in Auftrag gegeben, nach dem vermeintlichen, muss man heute sagen, Ende des Kalten Krieges. Ist bis heute die amerikanische Politik dominiert, habe ich übrigens das erste Mal entdeckt in der ISW-Publikation. Ehre, wem Ehre gebührt. Damals klare Aussage der US-Geopolitik, Ziel Nummer 1 muss es sein, die soeben errungene Position als einzige Weltmacht zu bewahren. Das erfordere es zu verhüten, dass eine feindliche Macht eine Region dominiere, die es ihnen ermögliche, die US-Position Nummer 1 streitig zu machen. Und zu diesen Regionen gehören dann Westeuropa, ehemalige Sowjetunion, Südwestasien und eben auch Ostasien. Zuerst war sozusagen da ganz stark der Fokus auf Russland, NATO-Osterweiterung etc. pp. Aber über die Jahre rückte China mit dem machtpolitischen Aufstieg Chinas, der vor allem in der Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise ab 2007, 2008 immer deutlicher wurde und damit auch immer mehr in den Fokus rückte, wurde China prominenter und 2011 dann schon in der Regierung von Barack Obama dann erster großer Schwenk, der berühmte Pivot to Asia, also eine Schwerpunktverlagerung des amerikanischen Militärs Richtung Ostasien mit einer ganzen Reihe von Komponenten, führe ich jetzt nicht alle einzeln auf. Eine generelle Verlagerung der Marinestärken von bis dahin 50-50 Pazifik-Atlantik zu 60-40 Pazifik-Atlantik, gekoppelt mit einer ganzen Reihe von weiteren Maßnahmen. Unter Donald Trump nahm sozusagen der Konfrontationskurs gegenüber China nochmal weiter an Schärfe zu. Gleich die erste nationale Sicherheitsstrategie fand sehr, sehr deutliche Worte. China und Russland würden Amerikas Macht herausfordern. Die Aufgabe der USA bestünde jetzt darin, die militärische Überlegenheit gegenüber diesen Gegnern zu bewahren. Aus der nationalen Sicherheitsstrategie wird die nationale Verteidigungsstrategie abgeleitet. Die war dann unter Trump: Der langfristige strategische Konkurrenzkampf mit China und Russland ist die wichtigste Priorität für das Verteidigungsministerium. Das war 2018. Und damit schon praktisch eine Umorientierung von Militärinterventionen im sogenannten globalen Süden, Afghanistan-Szenarien etc. zu einer Rüstung wieder mit Großeinheiten, schwere Kampfschiffe und so weiter. Diese Politik ist unter Joe Biden ungebremst, wenn nicht ein bisschen beschleunigt, übernommen worden. Am 12. Oktober diesen Jahres kam die erste nationale Sicherheitsstrategie der Biden-Administration raus und jetzt am 27. Oktober die nationale Verteidigungsstrategie. Werde ich jetzt nicht zitieren, im Prinzip wortgleich eigentlich dieselben Formulierungen, die Rüstung, um eine militärische Überlegenheit gegen China zu erreichen, ist das dominierende Element der Überlegungen im Pentagon. Auch nach dem 24.02. und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, ne, ist weiterhin sozusagen Priorität Nummer 1. Was wir dann selten haben, ist unterhalb der Ebene dieser offiziellen Dokumente die Ausbuchstabierung, was bedeutet das in der amerikanischen Verteidigungsplanung dann konkret für eine Region etc. Und das ist tatsächlich jetzt für den Indo-Pazifik einmal bekannt geworden, nämlich am 5. Januar 2021 wurde das US Strategic Framework for the Indo-Pacific veröffentlicht. Das ist die direkt abgeleitet aus der nationalen Verteidigungsstrategie nächstgeordnete Ebene, nämlich die Regionalstrategie für die Region. Die Dinger sind normalerweise klassifiziert, steht aber jetzt im Netz. Da gibt es mehrere wesentliche Elemente, die ich kurz vorstellen möchte in der Strategie. Erstes Element, die Aussage, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, aber ich lese es auch vor. Der Verlust der amerikanischen Vorherrschaft im Indo-Pazifik würde die amerikanische Fähigkeit, ihre Interessen global durchzusetzen, fundamental schwächen. Da scheinen immer noch diese Überlegungen von 1992 wieder. Also man muss sozusagen den Hinterhof eines Konkurrenten dominieren, sonst verliert man die globale Vorherrschaft. Ziemlich beunruhigend die Feststellung, dass die strategische Auseinandersetzung zwischen den Vereinigten Staaten und China von Dauer sein wird, heißt es in dem Papier. Und dann wichtig, aufgrund der unterschiedlichen Natur und Ziele unserer unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Systeme. Das ist das, was ich vorhin versucht hatte, mit dem Unterschied zwischen staatskapitalistischen und neoliberalen Systemen zu beschreiben, die man für gänzlich unvereinbar empfindet. Daraus wird abgeleitet die Frage, wie ist es für die USA möglich, die strategische Vorherrschaft in der indopazifischen Region zu erhalten und gleichzeitig eine liberale Wirtschaftsordnung in der Region zu fördern. Und im Ergebnis sei es zentral, China die Möglichkeit zu verweigern, eine Kontrolle über die sogenannte erste Inselkette zu erlangen und sämtliche Bereiche außerhalb der ersten Inselkette zu kontrollieren. Das muss ich kurz erklären, weil das spielt tatsächlich auf die Fähigkeit ab, die Häfen zu blockieren. Dann kontrolliert man faktisch, oder sagen die USA, sie wollen faktisch die Fähigkeit haben, die sämtlichen Exportwege aus China raus unter Kontrolle zu halten. Und das ist natürlich ein mächtiges Pfand in allen möglichen, das ist wie Nuklearwaffen. Wenn ich erst schlagfähig bin, will ich es nicht unbedingt machen. Aber die Fähigkeit, damit zu drohen, steht immer in allen Debatten im Hintergrund. Und es ist durchaus nachvollziehbar, dass natürlich China kein Interesse hat, dass so ein Szenario real durchsetzbar wird und seinerseits Gegenmaßnahmen entwickelt. Das ist das, was wir leider derzeit haben. Kurz zur US-Aufstellung in Ostasien und der Region, oder vielleicht erst zu den Militärhaushalten. Militärhaushalt 2021 der USA 801 Milliarden Dollar nach SIPRI, aus dem Stockholmer Institut, China 293 Milliarden Dollar. Jetzt wird nicht zu Unrecht immer auf die massive, ja? Okay, jetzt wird nicht zu Unrecht immer auf die massive Aufrüstung des chinesischen Etats verwiesen. Das ist nicht falsch. 1980 belief sich der chinesische Militärhaushalt noch auf 22 Milliarden Dollar und ist dementsprechend wirklich rapide gestiegen. Was allerdings in unseren Medien selten gesagt wird, ist der Vergleich zum US-Etat. Der US-Etat war im Jahr 2000 noch 330 Milliarden Dollar und ist eben auf diese 801 Milliarden Dollar gestiegen. Das heißt, real ist der chinesische Etat um rund 270 Milliarden Dollar gestiegen, der amerikanische aber um 470 Milliarden. So. Also wenn man über die realen Zahlen redet, dann relativiert sich auch diese Kritik dann ein Stück weit wieder. Wichtige Militärpräsenz der USA in der Region, vor allem in Japan, rund 50.000 Soldatinnen und Soldaten, in Südkorea 26.000, Guam noch ein wichtiger Stützpunkt mit 6.000 und westlich die Yokogazia, das sage ich nachher separat noch ein bisschen was. Es wurden schon unter Donald Trump massive Programme vor allem im Bereich der Flottenrüstung aufgelegt. Die wurden unter Joe Biden erheblich intensiviert. Was wir vor allem haben, einige werden sich erinnern, es gab ja mal den INF-Vertrag, der Intermediate Range Nuclear Force Treaty, also ein Vertrag zum Verbot von Kurz- und Mittelstreckenraketen, der wurde 2019 von den USA unter Trump gekündigt, vorgeblich unter Verweis auf russische Vertragsverletzungen. Aber es war von Anfang an klar, dass die USA beabsichtigt hatten, vor allem in der indopazifischen Region Kurz- und Mittelstreckenraketen für eine Eskalationsdominanz in den Auseinandersetzungen dort zu installieren. Genau das ist jetzt gerade am Ablaufen. Und zwar gibt es sogenannte Multi-Domain Task Forces, werden jetzt gerade neu aufgestellt der USA. Und die haben drei Kurz- und Mittelstreckenraketensysteme, die man hier in der Mitte angekreist sieht, unter anderem Hyperschallwaffen, die elementare Bestandteile davon sind. Und die erste Multi-Domain Task Force für die Indopazifische Region wurde jetzt vor wenigen Wochen aktiviert. Und im betreffenden Beschreibungen in Armeepublikationen wurde dann auch gesagt, dass die entsprechenden Hyperschallwaffen und Mittelstreckenraketen, die in der Region stationiert werden sollen, dann im kommenden Jahr zulaufen werden. Geschwindigkeit vom Minimum Mach 5, 2700 Kilometer, eigentlich weitestgehend von Raketenabwehrsystemen auch nicht abzuwehren. Das ist ein wesentliches Element von diesen Hyperschallwaffen, dass sie einfach ein Tempo haben mit so gut wie keinen Vorwandzeiten und damit natürlich extrem destabilisierend auch. Heißt übrigens nicht, dass China nicht auch an sowas arbeiten würde. Aber wir werden natürlich dann, wenn das zu der Dislozierung kommt und die USA haben zig Milliarden eingestellt, um diese Dinger zu produzieren, dann werden wir natürlich in dem Bereich in Ostasien eine Rüstungsspirale bekommen. So viel erstmal zu den USA. In Deutschland spielte sozusagen die militärische Komponente lange keine so riesige Rolle. Für mich war der Kipppunkt in meiner Sichtung sozusagen der Literatur und dessen, was passiert ist, war ein Positionspapier des BDI als der Wirtschaftsvereinigung in Deutschland oder industriellen Vereinigung im Januar 2019. Wir wissen, die deutsche Industrie macht gute Geschäfte mit China, hat sie aber zum Teil auch mit Russland gemacht, hat sie trotzdem nicht abgehalten. Dieses Papier fand ich vom Wortlaut her, nochmal diese Auseinandersetzung Staatskapitalismus versus Neoliberalismus im Hintergrund, fand ich ziemlich deutlich. Wie gesagt, Januar 2019, Bund Deutscher Industrieller, Positionspapier. China entwickelt sich strukturell kaum mehr in Richtung Marktwirtschaft und Liberalismus, sondern ist im Begriff, sein eigenes politisches, wirtschaftliches und gesellschaftliches Modell zu verwirklichen. Chinas staatlich geprägtes Wirtschaftssystem steht in vielen Punkten im Widerspruch zu den liberalen und sozialen marktwirtschaftlichen Prinzipien der EU und vieler anderer Länder. Während für Europa der Markt das zentrale Ordnungsprinzip der Wirtschaft ist, scheint China Marktmechanismen als punktuell und graduell einsetzbare Mittel zu betrachten. Zwischen unserem Modell einer liberalen, offenen und sozialen Marktwirtschaft und Chinas staatlich geprägter Wirtschaft entsteht ein Systemwettbewerb. Das ist völlig entkräftet übrigens von den grünen Aussagen Demokratie, Werte, irgendwas. Es ist eine sehr nüchterne Auseinanderklamüserei von zwei sehr unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Ordnungsvorstellungen, die hier aufeinandertreffen. Ich habe das Papier erst später gefunden. Mir ist aber aufgefallen, dass ab März 2019 in der deutschen strategischen Publikationslandschaft plötzlich Artikel aus dem Boden sprossen, die eine deutsche, eine europäische Militärpräsenz im Indopazifik gefordert hatten. Ab März 2019 ging das los mit lauter hochrangigen Leuten. Und ich bin mir relativ sicher, nachdem ich im Nachhinein dieses Papier von Januar 2019 gefunden habe, dass das kein Zufall ist, sondern dass sich da sozusagen eine kritische Masse geeinigt hatte, dass man China nun mit anderen Mitteln begegnen müsse. März 2019 fängt der Chef der Bundesakademie für Sicherheitspolitik an, April 2019 der ehemalige Bundeswehr-Generalinspekteur. Im September 2020 kommen dann die ersten Leitlinien zum Indopazifik raus, der Bundesregierung. Da wird die Region mit dem Begriff seine Region des vitalen Interessens Deutschlands belegt. Das ist immer so ein bisschen, da gehen die Alarmglocken an, weil das heißt, zur Not muss man da auch dann Militär anwenden, um dieses vitale Interesse, also überlebenswichtige, zu wahren. Und es wurde eben da dann erstmals recht konkret auch von der militärischen Präsenz, von der zunehmenden gesprochen, Teilnahme an Übungen, und verschiedene Formen maritimer Präsenz im September 2020. Es war noch ein bisschen schwammig. Im November 2020 hielt dann Annegret Kramp-Karrenbauer als damalige Verteidigungsministerin eine Grundsatzrede mit dem Begriff Flagge zeigen. Zitat, auch da taucht es dann wieder auf. Die Herausforderungen sind klar erkennbar. Der internationale Systemwettbewerb auch. Einige Staaten stellen dem westlichen Modell der offenen Gesellschaft, der Demokratie und des Rechtsstaats ein anderes Modell entgegen, das mit unseren Werten in keiner Weise vereinbar ist. Da kommen die Werte jetzt wieder rein, aber ergo, Zitat weiter, Deutschland wird präsenter, etwa durch mehr Verbindungsoffiziere und im kommenden Jahr durch ein Schiff der deutschen Marine. Wir werden Flagge zeigen für unsere Werte, Interessen und Partner.
Ich war verliebt in eine Maid vor vielen Jahren, mit blauen Augen und blonden Haaren. Sie war vielleicht die größte Liebe meines Lebens, jedoch ihr Vater war ein Fliegergeneral. Hatte Grübchen und ihr Name war Sieglinde. Sie sprach von Ehe und einem Kinde. Sie war auch treu wie eine Blume auf dem Felde. Jedoch ihr Vater war ein Fliegergeneral. Und wenn sich über mir ihr Busen hob und senkte, dann schien es mir ganz messerscharf, dass sie zwei Bomben auf mich warf. Wenn wir im Kino saßen, fühlte ich mich im Bunker. Und wenn sie flüsterte, so klang's mir wie ein Funke. Ich machte Schluss, es kam zu fürchterlichen Sachen. Sie musste weinen, ich musste lachen. Ihr Vater sagte nur,
Sieglinde, weitermachen.
Denn ach, ihr Vater war ein Fliegergeneral.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im Lora Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de. Noch einmal, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
Dieses Schiff ist sinnigerweise für euch hier das die Fregatte Bayern, wie viele wissen, gewesen. Die ist im Übrigen sinnigerweise von Wilhelmshaven aus losgestartet in den Indopazifik. Die Wilhelmshaven zwar nicht nach dem Autor der Hundenrede benannt, aber trotzdem. die Fregatte Bayern, das erste Mal, dass im Kontext sozusagen der neuen Systemkonkurrenz Deutschland auch militärisch versucht, Präsenz zu zeigen, ist immerhin die schwerste Gewichtsklasse, die Deutschland hat im maritimen Bereich. Schipperte los im August 2021 über Diego Garcia, sage ich auch noch was, nach Australien, dann nach Guam zum amerikanischen Stützpunkt, wollte, deswegen die ursprüngliche Grafik, eigentlich in Shanghai auch einen Hafenbesuch machen, da haben die Chinesen gesagt, nee, da fahrt ihr mal vorbei, das ist ein unfreundlicher Akt, ihr habt hier nichts verloren, und hat man halt Shanghai ausgelassen. Und ist im Februar 2022 erstmal wieder zurückgekehrt nach Deutschland, diese Fregatte Bayern. Jetzt geht's aber weiter. Das war erklärtermaßen auch nur ein Auftakt für all die, die auch gemeint haben, naja, was wollen die da mit einem Kriegsschiff oder sonst irgendwas? Das ist wahr und falsch. Es hat eine riesige Symbolwirkung. Und es hat natürlich auch, sagen wir mal, eine Türöffnerqualität, sowas nun häufiger zu machen. Zum Beispiel im August 2022 mit der Übung Rapid Pacific 2022. Das war die Verlegung unter anderem von 6 Eurofightern. Also zuerst war die Marine da, jetzt wie dann dieses Jahr die Luftwaffe. Da wurden in 24 Stunden über 12.000 Kilometer nach Singapur verlegt und dort weiter zu verschiedenen Übungen, Pitch Black und Kakadu 2022 in der Region. Das war also sozusagen der nächste Schritt. Und nun wird im Strategiediskurs ganz offen von einer verstetigten Präsenz Deutschlands, das ist die freundliche Formulierung für eine dauerhafte Militärpräsenz oder so, gesprochen. Also Bundeswehrgeneralinspekteur Eberhard Zorn schrieb dann davon, dass im kommenden Jahr das Heer, also dann haben wir bald alle Teilstreitkräfte da, eine Übungsserie im Indopazifik machen wird und die Marine auch in den Indopazifik zurückkehren soll, aber diesmal mit einem Flottenverband bestehend aus mehreren Schiffen. Habe ich noch nicht ganz genau gesehen, wo die Marine den Flottenverband hernimmt, aber das ist jetzt das erklärte Ziel. Also wir sehen hier durchaus einen ziemlichen Anspruchs- und auch tatsächlich materiell größeren Beitrag Deutschlands in der Region. Letzter Lacher, in Anführungszeichen, jetzt ganz frisch am 18. November, sickerten die Elemente eines Entwurfs einer deutschen China-Strategie durch, wo gesagt wurde, dass von der lange betonten Dreiheit Chinas als Partner, Konkurrent und Rivale nun die Aspekte Wettbewerber und Rivale immer weiter an Gewicht gewinnen würden und man zunehmend besorgt sei über Chinas militärische Fähigkeiten. Diese Begrifflichkeit vom Partner, Wettbewerber und Rivale, die kommt auch nicht von ungefähr, die kommt aus dem zentralen EU-Strategiepapier. Und zwar aus dem März 2019. Wiederum auch hier, glaube ich, nicht zufällig, 2 Monate nachdem der BDI sein Positionspapier mit dem Ausrufen dieser Systemkonkurrenz veröffentlicht hatte. Da hat nämlich die Kommission und die EU einen fundamentalen Positionsveränderung vorgenommen, indem sie Chinas erste Mal eben nicht nur als Kooperationspartner, sondern auch als Konkurrent und Systemrivale bezeichnet hatte, der, das ist jetzt auch wiederum, alternative Governance-Modelle propagiert. Also andere Formen, wie man sich sozusagen die Regeln und die Regierungsführung vorstellen kann. Auch da scheint diese Auseinandersetzung um unterschiedliche Regelsätze ziemlich deutlich durch. Die EU selber hat dann im April 2021 eine erste Mitteilung und im September 2021 eine erste Indo-Pazifik-Strategie veröffentlicht, wo ebenfalls die EU als Ganzes eine gestiegene Militärpräsenz ankündigt in der Region. Aus Zeitgründen würde ich gerne die Debatte EU-USA-AUKUS-Bündnis vielleicht auf die Diskussion verschieben, sonst reicht mir die Zeit nicht. Aber ich würde gerne rübergehen zum NATO-Gipfel, denn auch die NATO hat sozusagen inzwischen China und den Indopazifik für sich entdeckt. Ende Juni 2022 beim NATO-Gipfel in Madrid wird ein neues strategisches Konzept der NATO verabschiedet, in dem es unter anderem dann heißt, Autoritäre Akteure stellen unsere Interessen, unsere Werte, unsere demokratische Lebensweise in Frage. Diese Akteure stehen ebenfalls an vorderster Front der Anstrengungen, multilaterale Normen und Institutionen vorsätzlich zu untergraben und autoritäre Regierungsmodelle zu fördern. Wir werden für unsere gemeinsamen Werte und die regelbasierte internationale Ordnung einschließlich der Freiheit der Schifffahrt eintreten. Und diese Freiheit der Schifffahrt ist genau der Punkt, der derzeit am heftigsten umkämpft ist und der aus meiner Sicht das größte Eskalationspotenzial insgesamt bietet. Was passiert hier? Es gibt zwei Hotspots sozusagen in der großen Region. Das ist einmal die Taiwanstraße und zum anderen das gesamte südchinesische Meer, in denen beide China für sich beansprucht, sozusagen eine ausschließliche Wirtschaftszone zu haben und damit es Kriegsschiffen anderer Staaten verweigern zu können, die Durchfahrt, also nur bei Genehmigung. Im Falle Taiwans wäre es relativ eindeutig, dass dann kein US-Kriegsschiff, was die in aller Regelmäßigkeit machen, da mehr durchfahren könnte. Die USA akzeptieren diese Auslegung nicht und führen deswegen Manöver zur Freiheit der Schifffahrt durch. Also um diesen US-amerikanischen Anspruch, diesen chinesischen Anspruch zu konterkarieren. Das sind gar nicht wenige. Die neuesten Zahlen sind aus dem Jahr 2020. Da wurden allein in der Straße von Taiwan 13 solche Manöver durchgeführt und im südchinesischen Meer 8. Da muss man sich vergegenwärtigen, die Dinger sind wirklich riskant, weil China schickt in der Regel entweder selber Kriegsschiffe zur Begleitung hin und es kommt immer wieder zu fast Zusammenstößen. 2018 war es wohl so knapp, dass die wirklich aneinander gerasselt wären. Und was dann passiert, weiß erstmal keiner in der aufgeheizten Situation. China operiert auch immer wieder mit Fischerbooten, die durchaus da eine strategische Wirkung haben. Das kam unter anderem erst Monate nach der Fahrt der Fregatte Bayern raus, dass das auch bei der Bayern der Fall war. Zitat aus der Europäischen Sicherheit und Technik. Die Fahrt der Fregatte Bayern im Indopazifik, die im August begann, lief nicht so reibungslos wie bisher angenommen. So sollen chinesische Fischerboote das Schiff zeitweise bedrängt und mit Scheinwerfern angestrahlt haben. Ziel der Reise war es, die Geltung der bestehenden völkerrechtlichen Regeln, insbesondere das Recht auf freie Navigation, zu unterstreichen. So. Die versuchen da halt sozusagen, sich da einen Weg zu stellen und dann werden sie halt entweder weggedrängt und wenn es dann aber einen Vorfall gibt, dann hast du natürlich ein Problem. So. Jetzt ist es halt eben so eine Sache mit den Regeln und der Recht auf freie Navigation, die ziemlich im Kern jetzt eigentlich der Auseinandersetzung im Indopazifik stehen. Kern der Streitereien, wenn ich die Straße von Taiwan mal außen vorlasse, ist im südchinesischen Meer die sogenannte Neun-Strich-Linie, die China gezogen hat. Was ist das? China hat, muss man schon sagen, ziemlich willkürlich irgendwelche uralten Karten rausgekramt und neun, man kann es nicht Inseln nennen, man kann es vielleicht Riffe nennen, ein paar waren auch lang unter Wasser, bevor man sie aufgeschüttet hat. Also neun Felsen ausklamüsert, wo sie einen Strich drumherum ziehen, das ist die rote Linie, und da eine Sonderwirtschaftszone beanspruchen, wo sie für sich reklamieren, in dieser Region dürfen keine Kriegsschiffe ohne unsere Erlaubnis fahren. Das würde natürlich jedes amerikanische Manöver zur Freiheit der Schifffahrt unmöglich machen. Und das ist natürlich der Kern der Auseinandersetzung. China, muss man auch deutlich sagen, militarisiert diese Riffe und Atolle. Also die werden aufgeschüttet, die werden mit Militärstützpunkten inzwischen versehen etc. Und vor allem die USA, durchaus aber auch Frankreich zum Beispiel ganz stark und perspektivisch jetzt eben auch Deutschland, versuchen das mit ihren Manövern zu konterkarieren, indem sie eben darauf abheben, man würde ja nur den ganz normalen Regeln der internationalen Ordnung Geltung verschaffen, nämlich die Freiheit der Schifffahrt. Jetzt ist es tatsächlich so, es gab ein Urteil des Ständigen Schiedsgerichtshofs in Den Haag im Jahr 2016, der zu dem Ergebnis kam, dass die chinesischen Ansprüche im südchinesischen Meer, diese Atolle und so weiter, dass sie haltlos seien und zurückzuweisen seien. Und darauf kapriziert sich jetzt der Westen, indem gesagt wird, wir sorgen ja nur dafür, dass das Seerechtsübereinkommen durchgesetzt wird, dass alle frei da fahren können und dass die regelbasierte Ordnung da zur Geltung kommt. Das ist halt immer, wie so häufig, nur ein Teil der Geschichte. Es ist schon ein bisschen ein Zynismus, wenn die USA vor allem für sich darauf pochen, im südchinesischen Meer das Seerecht zu überankommen und die Geltung des Seerechts überankommen mit ihren Kriegsschiffen durchzusetzen. Das ist ein Abkommen, das die USA weder unterschrieben und schon gar nicht ratifiziert haben. Weil es in anderen Ecken der Welt US-Interessen sehr hinderlich wäre, das zu unterschreiben. Also sie setzen sozusagen ein Abkommen durch, an das sie sich selber nicht gebunden fühlen. Das ist ein recht übliches Prinzip. Ja?
Jugoslawien 1999, Afghanistan 2001, Irak 2003.
Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskriegs vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen.
Artikel 26 Absatz 1 des Grundgesetzes.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4.
Sie hören gerade die Sendung Lora aus dem Eine Welthaus, heute mit der Aufzeichnung des Vortrags von Jürgen Wagner von der IMI, Militarisierung in Indochina.
Der Tag wird kommen, wo die Kälber auf dem Dach stehen und wo die Leute ganz von selber Halleluja schreien. Sehr viel Sonnenschein wird vorhanden sein, den man vergessen hat das ganze Jahr davor. Der Doktor Herrgott und der Teufel werden im Bach stehen und werden Whisky trinken, bis sie stockbesoffen sind. Und ein Sonntagskind wird im Gegenwind einen fahren lassen bis nach Ecuador. Man wird sich kennen und man kommt nicht aus dem Lachen. Lachen, noch und noch, ringsherum sind rosarote Sachen und es lässt sich nichts dagegen machen. Der Tag wird kommen, wo die Kinder nicht mehr wachsen und wo die Harfen und Trompeten über den Hauptplatz gehen und die Orchideen aus den Fenstern wehen und den ersten Preis bekommt der Kapitän. Die Mutter Marx hat einen neuen Paletot. Jeder Kämpfer siegt und zwar nach Punkten. Keulen und Kanonen sind aus Stroh. Semmeln gibt es nur mehr die getunkten. Der Tag wird kommen, wo die Füchse nicht mehr fauchen und wo die Ochsen ihre Hörner in den Schatten stellen. Auch die Flussgazellen werden nie mehr bellen, sondern Mozart singen oder Debussy. Man wird die Donau und die Elbe nicht mehr brauchen und wird sie fließen lassen bis nach Nischni Nowgorod. Und durch Staatsbankrott wird die Flotte flott und verwandelt sich in die Kavallerie. Man wird sich kennen und daher wird man sich küssen. Küssen, noch und noch, wer nicht küssen will, der wird es müssen, oder der Popo wird ihm zerbissen. Der Tag wird kommen und die Straßen sind aus Seide und alle Bäcker backen Kuchen für den Stoßverkehr und die Feuerwehr stellt das Feuer her, nur am Freitag übernimmt's das Militär. Wer einen braucht, der soll ihn haben bis zum Mond, doch die meisten Leute brauchen keinen. Das Bundesstrafgesetzbuch wird vertont. Jedermann muss herzlich drüber weinen. Der Tag wird kommen und er dürfte nicht mehr weit sein, wenn alles Sagen und Erklären sich zu Ende dreht. Wenn ein Fresspaket hinterm Ausgang steht, damit man schweigen muss, sobald man ihn betritt. Jetzt sind schon Schmetterlinge drinnen und die Kaffernägerinnen und die Jockeys hoffen, dass man sie bald nimmt. Jedoch die Kesselflicker trödeln und die Rechtsanwälte blödeln und die Steuermänner rudern und die Schlosskaplane schludern und die Scheuerfrauen scheuen. Dabei sollten sie sich freuen auf den tanzenden Geigenden, siehst du ihn steigenden Tag. Er kommt bestimmt.
Ja, das ist das Set, was der Westen unter Zuhilfenahme militärischer Mittel entwickelt hat, um bestimmte Foren zu dominieren, um Regeln der Weltwirtschaft zu dominieren. Das sind zum Beispiel IWF, Weltbank, das ist das das ist die internationale Wirtschaftsgesetzgebung, das ist die UN-Gesetzgebung etc. Und die regelbasierte Ordnung, da komme ich gleich auch noch dazu, ist natürlich, gehört auch dazu, dass man selber bestimmt, wer sie verletzen darf und wer nicht. Das ist, glaube ich, das entscheidende Moment daran, worum die Auseinandersetzung gerade im Augenblick geht. Also wir haben einmal das Problem, dass die USA in dieser Region beanspruchen, ein Abkommen durchzusetzen, an das sie sich selber nicht gebunden fühlen. Das zweite Problem ist, dass man eben auf diese regelbasierte Ordnung wirklich pfeift, wenn sie den eigenen Interessen im Wege steht. Da kommt Diego Garcia ins Spiel. Ich habe vorhin gezeigt, Diego Garcia ist im Westen der indopazifischen Region. Ein Teil davon ist Guam, ein wichtiger Militärstützpunkt sowohl von Großbritannien als auch den USA. Zentral für die Machtprojektion in die Region hinein. Guam wurde, oder das Chagos-Archipel, wo Guam drauf ist, wurde 1968 sozusagen von Großbritannien unter den Nagel gerissen. Ureinwohnerinnen und Ureinwohner wurden deportiert. Das Gebiet nicht wie vorgesehen an Mauritius zurückgegeben wegen der strategischen Lage. Und bis zum heutigen Tag versuchen die Ureinwohnerinnen und Ureinwohner sozusagen eine Rückgabe zu erreichen. Das führte sogar dazu, dass im Mai 2019 in der Resolution der UN-Vollversammlung 116 Staaten Großbritannien zu einer Rückgabe aufgefordert hat. 6 waren dagegen, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Ungarn, Israel, Australien und die Malediven. Und 56 Länder enthielten sich, darunter Deutschland, Frankreich, Niederlande und so weiter und so fort. Also so viel zur regelbasierten Ordnung. Großbritannien ignoriert nämlich dieses Urteil. Die US-Militärbasis Diego Garcia und die britische Militärpräsenz ist einfach zu wichtig. Am 25. Januar gab es ein erneutes Urteil des Internationalen Seegerichtshofs, dass die Chagos-Inseln zurückgegeben werden müssten. Das wird weiterhin ignoriert. Und selbst die Stiftung Wissenschaft und Politik, also eine der wichtigsten Denkfabriken, die keineswegs im Verdacht steht, besonders kritisch zu sein, meinte dann, dass es schon ein bisschen schwierig sei, wenn dann die Fregatte Bayern da Zwischenstation auf dieser Militärbasis Diego Garcia macht. Das war vor dem Losschippern der Bayern. Bleibt es bei der geplanten Route, ließe sich mit Blick auf die Verteidigung der regelbasierten Ordnung und des internationalen Rechts eine gewisse Doppelmoral kaum von der Hand weisen. So, und ich glaube, da kommen wir relativ stark zum Kern. Ich bin überhaupt kein Fan von vielen Dingen, die China tut, etc. pp. Aber die Art und Weise, wie in Deutschland der ganze Debatte geframed wird, nämlich wir sind hier irgendwo die Guten und das sind die Bösen und das berechtigt uns zu allen möglichen Dingen, die ist ein Kern des Problems, die es eigentlich auch mehr oder minder verunmöglicht, über Interessen zu sprechen, über den Interessenausgleich, über Rüstungskontrolle, alles, was man eigentlich brüchte, damit hier keine Eskalationsspirale weiterkommt. Kommen langsam zum Ende. Vielleicht das noch. Diese Attitüde, die es da gibt, die ist in Großbritannien als zweitwichtigster Akteur eigentlich im Indopazifik, konnte ich jetzt nicht viel dazu sagen, recht verbreitet. Und die Bildsprache fand ich unglaublich. Das ist ein Bild aus dem Independent aus dem Jahr 2018, wo der damalige britische Verteidigungsminister Gavin Williamson die massive Verteidigung der regelbasierten Ordnung im Indopazifik ausruft mit einer deutlichen Erhöhung der Militärpräsenz in der Region. Und er tut das eben vor dem Hintergrund eines Churchill-Bildes, des Union Jacks und einer offensichtlich auf alt getrimmten, an das British Empire erinnernden Kugel, die vor dem Hintergrund der britischen Rolle in den Opiumkriegen und der Öffnung und des Anfangs damals der regelbasierten Ordnung, die nämlich mit Kanonenbootdiplomatie vom Westen durchgesetzt wurde, eine unglaubliche Bildsprache ist. Unglaublich. Abschließend vielleicht noch dann eben diese Art und Weise eben, dass die anderen das Problem sind, ist tatsächlich das Problem hier. Das ist das Positionspapier damals noch von Kramp-Karrenbauer geschrieben, aus dem Jahr 2021 zur Zukunft der Bundeswehr. Wir selbst denken nicht in den Kategorien von Machtpolitik und Dominanz, doch andere tun es und handeln danach. China ist eine aufstrebende Volkswirtschaft, zu einem machtvollen und immer häufig sichtbarer ausgreifenden Akteur geworden. Die Dynamiken im Indopazifik weisen zunehmend in Richtung Machtrivalität und wachsender Konflikte. Deswegen müssen wir uns da auch mehr engagieren. Und am Schluss, angesichts der Gesamtlage stellen wir fest, dass die Bundeswehr weiterhin unterfinanziert ist. Das kann man heute leider nicht mehr sagen, auf jeden Fall. Und ich glaube, da kommen wir ziemlich genau zum Problem. Nicht, dass ich tatsächlich das chinesische Agieren als besonders unproblematisch einhergehen würde, aber so dieses völlige Ausblenden der eigenen Rolle und des eigenen Problems an der Situation macht tatsächlich Lösungen nahezu unmöglich derzeit. Das haben wir hier und das haben wir genauso in der Ukraine. So, ich danke euch erstmal und hoffe, dass es ein paar Fragen gibt.
Und wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Das war Jürgen Wagner mit seinem Vortrag Militarisierung in Indochina vom November 2022. Verantwortlich für die Sendung war Tina Baginski, die sich jetzt auch am Mikrofon von Ihnen verabschiedet. Wir wünschen unseren treuen Hörerinnen und Hörern alles Gute, einen guten Rutsch und ein friedlicheres neues Jahr.
Wenn ich mir heute so den Onassis betracht, den hat man doch nicht als Onassis gemacht. Der war erst Geschäftsmann, vielleicht kein sehr feiner, aber das war verständlich, denn er war ja ein Kleiner. Dann wurde er groß und jetzt ist er doch wer. Warum ist der Mann bis heute nicht fair? Oder nehmen wir den Nixon, der sitzt doch on top, der braucht nicht intrigieren für einen besseren Job, der hat seine Stellung, hat seine Pension. Warum ist er so mies? Was hat er davon? Warum können führende Menschen auf Erden nicht freundlicher, selbstloser, menschlicher werden? Ich habe darüber sehr lange nachgedacht. Und jetzt weiß ich die Lösung. Geben Sie Acht. Diese führenden Menschen, die sind so mies. Ja, sie sind so mies. Die Nixons und die Krupps und die Onassis. Sie sind so mies, wollen das und dies und wissen dabei nicht einmal, was ist. Sie wollen nur und feilschen, nur und lügen, nur und stehlen, nur und riechen, nur die nicht vorhandenen Lumpen. Sie wünschen dir, ich weiß nicht was, denn du bist da und sie sind da und wichtig ist vor allem, du bist unten. Sie sind so mies, ja, sie sind so mies. Die großen und die kleineren Verbrecher. Der schönste Platz wird kein Paradies. Sie bohren überall dieselben Löcher. Sie schrauben dir die Blumen und die Bäume ab und treten dich voll Freude in den Bauch. Sie sind so mies, ach so schrecklich mies, und sie glauben, alle anderen sind es auch. Sitzen sie im Aufsichtsrat, in Vorstand und Verwaltung, dann wollen sie noch womöglich Präsident sein. Sind sie schon Professor, General und Generaldirektor, wollen sie noch ihr eigener Konkurrent sein. Und stehen sie in der Zeitung, kriegen sie jedes Mal Orgasmen, die gehen ihnen dann später ab im Bett. Sie sind so mies, sie sind widerlich, die Rockefellers, Neckermanns und Thyssens. Nur Kriege teilen sie brüderlich, und du und ich und alle anderen büßens.